Ich möchte Danke sagen für jeden Einzelnen, der heute hier sitzt und ja, den du einfach hierher geschickt hast. Und ich wünsche mir so sehr, dass du jetzt die Herzen öffnest, einfach für dein Wort und ja, dass wir wirklich so das empfangen können, was du für uns hast. Ich bitte dich, dass du wirklich die Worte sprichst, die du auf dem Herzen trägst und dass wir jetzt echt eine tolle Zeit miteinander haben. Amen. Ach, Treppen hochrennen ist nicht mehr so. Genau, also es beruhigt sich gleich wieder. Ich habe im Moment das Glück, manchmal wirklich auf ganz tolle Bücher zufälligerweise zu stoßen. Und ich habe in der letzten Woche ein Buch gelesen, es hat mich so berührt und so bewegt, wo ich so gemerkt habe, das passt auch so voll gerade so auf das, was ich so gebraucht habe. Also es sind manchmal so kleine Geschenke vom Himmel. Und mich hat da ein Kapitel irgendwie besonders angesprochen und ein Thema, mit dem ich mich jetzt auch so für die Vorbereitung für die Predigt dann nochmal auch so bibelmäßig nochmal mehr beschäftigt habe. Und ich möchte euch da gerne mit reinnehmen und euch da einfach ein paar Dinge mitgeben, die, egal in welcher Lebenssituation man irgendwie gerade ist, glaube ich, für jeden einfach wichtig sind, so grundsätzlich zu wissen. Und zwar möchte ich heute die Predigt überschreiben mit dem Titel Lebensphasen. Und zwar hat dieses Buch Christine Kane geschrieben, die ganz viel unter Mädels arbeiten, die halt prostituiert sind, die missbraucht worden sind und da in der ganzen Welt rumherreist und wirklich einen ziemlich krassen Dienst macht und schon so eine Sache einfach so dahinter steht. Genau. Und sie beschreibt so ein bisschen ihren Weg so mit Gott und was sie erlebt hat. Und das Tolle an diesem Buch ist, dass es auch nicht dieses Amerikanische ist, überhaupt nicht, sondern dass man das als deutsche Frau liest und denkt, ja, damit kann ich mich total gut identifizieren. Das ist schon mal sehr schön, wenn man Bücher liest, die christlich sind, weil manchmal ist das irgendwie sonst wo hergegriffen und man kann irgendwie nicht wirklich damit was anfangen. Und es ist da halt ganz anders. Und die beschreibt halt eine Lebenssituation, die ich irgendwie sehr witzig fand. Und zwar wacht sie irgendwie morgens auf und überlegt so, was ist denn das jetzt für ein Krach? Und ich habe doch heute einen freien Tag. Und ja, was ist denn das jetzt? Und dann regt sich halt so drüber auf und merkt dann irgendwann, ach, das ist ja mein Wecker. Warum habe ich mir den denn jetzt gestellt? Ich habe doch heute endlich mal einen freien Tag. Bis ihr dann plötzlich einfällt, ach ja, ich habe mich ja bereit erklärt, das Gemeindehaus sauber zu machen. Und in dem Moment ärgert sie sich natürlich total, warum sie sich das wieder aufgeladen hat und gesagt hat, ja, ich mache das sauber, ich helfe damit und überlegt so, ja, welchen Grund könnte ich denn jetzt finden, um da abzusagen? Und grübelt da schon so und merkt dann, ach nee, das wäre auch blöd, dann könnte ich ja den freien Tag nicht genießen, wenn ich das jetzt einfach so absage wegen irgendetwas. Und denkt sich so, naja, ich sollte vielleicht einen Kaffee trinken oder vielleicht besser zwei und dann geht's schon irgendwie und fährt halt dann so los in das Gemeindehaus, um das halt sauber zu machen, kommt dort an und es ist natürlich niemand weiter da. Und dann natürlich gleich so, naja, war ja klar, dass halt niemand mitmacht, dass ich wieder alleine da stehe und dieses Gemeindehaus sauber machen muss. Und denkt sich so, naja, kann ich ja jetzt nicht ändern, ich bin jetzt einmal hier und ich nehme mir jetzt gleich das Schlimmste vor, dann habe ich es weg, die Männertoilette. So, nimmt sich ihre Putzsachen, rennt irgendwie auf die Toilette, will das Männerklo sauber machen und da, tata, steht ein Mann vor ihr. Und der so, oh, du hast dich von der Tür geirrt. Und sie will sich gerade noch so rechtfertigen und sagen hier, hör mal zu, ich muss hier sauber machen, ist ja niemand sonst da. Und da fängt er so an und sagt so, du bist doch die Christine und du hast doch Psychologie studiert. Und sie denkt sich so, nee, habe ich nicht. Mein Hauptfach im Studium war irgendwie Geschichte. Und sie kann aber gar nicht drauf reagieren. Und er sagt so, ja, irgendwie soll in den nächsten Wochen ein Jugendzentrum im Ort eröffnet werden. Und wir bekommen da halt Fördergelder vom Staat. Das Problem ist nur, ich bin die nächsten 4 Wochen im Urlaub. Aber ich habe das Gefühl, du würdest das gut machen. Hättest du da Lust darauf irgendwie? Und sie ist wie, was? Also sie ist einfach nur stumm und sagt absolut nichts. Und er gibt ihr dann so den Schlüssel und sagt, naja, wenn du Fragen hast, kannst du dich ja nochmal bei mir melden und geht. So, und sie denkt sich so, was war das? Ihr verschwindet so die Farbe aus dem Gesicht und sie denkt so, Hilfe, was habe ich jetzt gerade gesagt, dass ich jetzt ein Jugendzentrum übernehme? Also sie hat ja noch nicht mal was gesagt, aber ist es jetzt so rübergekommen? Und das fand ich irgendwie ganz schön witzig, irgendwie, was Gott irgendwie mit so einer Putzaktion machen kann, weil sie sich tatsächlich drauf eingelassen hat, diese Herausforderung anzunehmen. Die hat dann ein Team aus Ehrenamtlichen zusammengestellt, die haben dann Vorschläge erarbeitet und Briefe geschrieben und innerhalb von kürzester Zeit ist da ein Jugendzentrum entstanden, wo ganz viele Jugendliche hingekommen sind, die keinen anderen Ort hatten, wo sie hingehen können. Und es hat so den Grundstein eigentlich für das gelegt, was Gott mit ihr vorhatte. Und das Interessante ist halt, sie hat nie in ihrem Leben diesen Wunsch verspürt, oh, ich möchte so gern mal in meiner Gemeinde mit Jugendlichen arbeiten, sondern ihr Traum war es, immer durch die Welt zu reisen, in unterschiedlichen Ländern zu arbeiten und Menschen von Jesus zu erzählen. Und die Tatsache, dass aber niemand an dem Tag auf dieser Toilette war, hat eben dazu geführt, dass sie halt diejenige war, die diese Arbeit machen sollte. Und sie hat in ihrem Leben immer das Gebet gesprochen, Herr, ich werde alles tun, was du willst. Und das war halt in dem Moment als Form eines Jugendzentrums beantwortet worden. Genau. Und das Interessante ist halt, sich einfach mal die Frage zu stellen, was wäre denn gewesen, wenn sie diesen Schlüssel zurückgegeben hätte, das Putzen abgesagt hätte oder diesem Mann da erklärt hätte, dass sie den Eindruck hat, dass sie eben nicht unbedingt zur Jugendarbeit berufen ist und erstmal auf ihre richtige Berufung warten möchte. Sie hatte in dem Moment das Gefühl, das ist irgendwie was von Gott, das hat er mir jetzt irgendwie gegeben und das ist jetzt das, was er von mir möchte. Und sie hatte das Gefühl, wenn ich jetzt das tue, was er von mir will, dann wird Gott ja eines Tages ihre Träume erfüllen. Dann wird sie an das Ziel kommen, was sie für ihr Leben hat. Und im Geistlichen war das auch für sie der Tag, der ganz viel in Gang gesetzt hat. Auch wenn das, was daraus entstand, sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht wusste. Und das ist irgendwie, ja, das ist irgendwie so spannend, weil so ist irgendwie ein Leben mit Gott. Dieses Beispiel zeigt, dass Gott einen absolut perfekten Zeitplan hat. Aber das heißt nicht, dass dieser Zeitplan unbedingt unseren Erwartungen entspricht. Uns wäre es ja echt immer das Liebste, dass die Dinge sofort von Himmel in unseren Schoß fallen und kaum haben wir ein bisschen was von Gott empfangen oder haben so eine kleine Antwort auf eine Sache, wollen wir gleich irgendwie alles wissen und alles auf einmal irgendwie erleben. Und statt für jeden Lebensabschnitt dankbar zu sein und sich darüber zu freuen, dass Gott uns irgendwie auf den nächsten Schritt vorbereitet, werden wir ganz häufig in unserem Leben ungeduldig und unzufrieden, besonders eben, wenn wir in einer unspektakulären und schwierigen Phase sind, die sich manchmal so ewig andauert. Genau. Tatsache ist aber, dass jede einzelne dieser Phasen, ob das unsere Ausbildung ist, die wir gemacht haben, ob das unser Leben als Single ist, ob das unsere Karriere ist, ob das Ehe ist, ob das Mutterschaft oder Vaterschaft ist oder halt sogar Zeiten, wo man Toiletten putzt, dass eben alles ein Geschenk von Gott ist. Und diese Phasen, die sind nicht nur einfach ein Mittel, damit wir irgendwann das verwirklichen können, was Gott mit uns im Sinn hat, sondern diese Phase ist schon jetzt ein Teil davon, was Gott mit dir vorhat. Jetzt in diesem Moment bewegen wir uns schon innerhalb unserer individuellen Möglichkeiten und Herausforderungen. Und wenn wir unser Heute sehen und uns in dem Heute bewegen, dann wird es uns auch leichter fallen, zu begreifen, was hat denn Gott mit mir heute vor? Woran soll ich denn bei mir arbeiten? Ich kann mich besser auf die Herausforderungen einlassen, die im Moment halt da sind und eben nicht irgendwie mich die ganze Zeit damit beschäftigen, was die Herausforderungen in ein paar Monaten oder Jahren sind. Wir sollten uns bewusst machen, dass jede einzelne Phase wertvoll ist und uns gleichzeitig eine ehrliche und erwartungsvolle Grundhaltung bewahren in Bezug auf das, was noch vor uns liegt. Und der König Salomo, der hat es schon richtig gut begriffen, was es heißt, dass jede einzelne Phase im Leben wertvoll ist. Im Prediger steht nämlich, jedes Ereignis, alles auf der Welt hat seine Zeit. Das steht in Prediger 3, Vers 1. Mir ist es natürlich klar, dass man sich nicht gerade beschenkt fühlt, wenn man zum x-ten Mal irgendwie eine volle Windel wechseln muss oder irgendwie sich stundenlang an den Laptop setzen muss, um eine Hausarbeit zu recherchieren und zu schreiben oder wenn man ständig Überstunden schieben muss oder wieder mal als Single zu einer Hochzeit eingeladen ist, wo man eben nicht Braut oder Bräutigam ist. Da kann man schon auch manchmal irgendwie den Mut verlieren und auch das Wissen, dass wir uns ja auf ein Ziel zu bewegen. Oft fragen wir uns, bringt denn das, was ich hier gerade tue, bringt es mich überhaupt weiter? Und manchmal hat man das Gefühl, man ist wie so von Gottes Bildschirm verschwunden und vergessen und lebt vielleicht irgendwo im Niemandsland. Und ich glaube, jeder von uns hatte schon mal dieses Gefühl. Man hat das Gefühl, dass das, was man sich so sehr eigentlich wünscht, dass das nie passieren wird. Und vielleicht ist auch heute jemand im Raum, der gerade in so einer Phase steckt, mitten in so einer Wüste und ohne große Hoffnung, dass Gott endlich etwas tut. Ob wir unsere Ziele im Leben erreichen, hängt in einem ganz großen Maße davon ab, wie gut wir darauf vorbereitet sind, um an diesen Punkt wirklich zu gelangen. Jeder Lebensabschnitt dient in unserem Leben dazu, dass wir für eine spätere Lebensphase geschult werden. Allerdings sollten wir uns nicht ständig mit unserer Zukunft beschäftigen, weil wir sonst eben die großartigen Dinge verpassen, die Gott uns im Hier und Jetzt wirklich, ja, die er tun möchte und die er uns schenken möchte. Und das ist deshalb so wichtig, weil die Frau an diesem Tag, als sie zu dem Gemeindehaus gefahren ist, um beim Putzen zu helfen, dieses Prinzip von Gott eben nicht verstanden hat, sondern sie hat sich die ganze Zeit darüber aufgeregt, warum sie wieder so blöd war und ihre Freizeit geopfert hat, wo sie doch eine ganz andere Leidenschaft hätte. Sie hätte sich doch besser zu Hause hinsetzen können, eine Predigt vorbereiten können, Bibel lesen, sich mit einem Mikro auf dem Bett stellen können und üben können, wie man vor großen Menschenmengen redet, anstatt irgendwelche Toiletten zu putzen. Und weil sie so das Gefühl hatte, ne, das gehört sicherlich nicht zu meiner Berufung. Und ich will euch irgendwie mit diesem Beispiel heute gerne zeigen, dass es eben genau die scheinbar unwichtigen und völlig unspektakulären Augenblicke im Leben die sind, die Gott benutzt, um uns wirklich auf die nächste Phase vorzubereiten, um dir mehr in deinem Leben anzuvertrauen. Und Mose ist da ein sehr gutes Beispiel, wenn es darum geht, durchzuhalten. Er war jemand, wo Gott wirklich jeden Lebensabschnitt gebraucht hat, um ihn wirklich ans Ziel seiner Berufung zu führen. Mose stammte ja aus einer hebräischen Familie und wurde als kleines Kind von der Tochter vom Pharao adoptiert, weil ja alle neugeborenen Jungs umgebracht werden sollte. Und sie hat das Kind ja dann gefunden und hat es halt zu sich genommen. Und wer die ganze Geschichte mal nachlesen will, das steht im 2. Mose im Kapitel 2. Und die ersten 40 Jahre verbrachte Mose im Palast des Pharaos, wo er eine hervorragende Ausbildung bekam. Er fühlte sich aber trotzdem immer dazu gedrängt, irgendwie seinem Volk, was eben versklavt war, zu helfen. Aber anstatt auf diese Chance zu warten, geht's halt bei ihm durch, als er sieht, dass halt so ein Ägypter einen Sklaven so mies behandelt und dann erschlägt er den, weil er das ganz furchtbar findet und nicht mehr aushält. Und er versucht ihn dann, also er vergräbt ihn halt dann, versucht es ganz heimlich zu machen, was ihm halt nicht gelingt. Der Pharao erfährt davon und will diesen Mose umbringen. Mose gelingt es aber nach zu fliehen in die Wüste und dann kommt der romantische Teil. Dort kommt dann eine Frau, die ihn findet und die ihm Wasser gibt und diese Frau heiratet er dann und dann wird er Hirte von einer großen Schafherde. So, das klingt erstmal ganz romantisch. Die Sache ist halt nur die, dass er halt dann 40 Jahre lang dort sitzt und Schafe hütet und nichts anderes passiert. Also er hatte eigentlich den Wunsch, irgendwie sein Volk zu befreien oder hatte so einen Drang, oh, ich muss hier irgendwie was tun. Und dann sitzt er halt 40 Jahre lang in der Wüste und hütet Schafe, hat ein schönes, bequemes Leben. Aber jetzt, ja, ich denke, er hatte bestimmt auch solche Phasen, wo er gedacht hat, irgendwie passiert doch gerade nichts. Genau, also ich habe das mal durchgerechnet. Das waren 14.610 Tage im hintersten Winkel der Wüste. Und sicherlich hat er sich ab und zu gefragt, was mache ich hier eigentlich? Und Mose hätte in dieser Phase sicherlich sagen können, okay, ich schreibe das hier komplett ab und mein Leben ist irgendwie voll sinnlos. Aber wenn wir in der Bibel darüber lesen, es gibt leider nicht so viel über diese Phase, dann lässt sich aber erahnen, dass Mose trotzdem jemand war, der die ganze Zeit über bemüht war, Gottes Willen zu tun. Denn dann kam der Tag 14.611 und Gott spricht zu ihm aus einem brennenden Dornbusch und sagt, du bist der Mann, der mein Volk aus der Sklaverei führen soll. Er hat sich natürlich, wir kennen die Geschichte, also viele von uns, er wollte das nicht unbedingt machen, hatte Angst davor, aber am Ende befolgt er Gottes Anweisung und tut das. Und damit hat er den geschichtlichen Verlauf eigentlich der gesamten Welt verändert. Was wäre geschehen, wenn Mose in dieser Wüstenzeit aufgegeben hätte? Das Volk Israel wäre versklavt geblieben. Es hätte vielleicht noch einige Generationen gedauert, bis Gott einen neuen gefunden hätte, der das tun kann. Und er wäre nicht dieses Werkzeug gewesen. Wenn wir alles erleben wollen, was Gott für uns bereithält, dann müssen wir uns darüber im Klaren sein, dass gerade in den Zeiten der Wüste und auch in diesem gefühlten Stillstand Gott am stärksten unseren Charakter formt und uns für die nächste Aufgabe schult. Leider sind wir aber genau in diesen Phasen am anfälligsten dafür, wirklich müde zu werden und aufzugeben. Der Feind versucht dir immer wieder klarzumachen, dass der Traum vom erfüllten Leben überhaupt nicht zu verwirklichen ist. Und wenn doch, dann lohnt es sich doch nicht, darauf zu warten. Deshalb gehen viele so mittelmäßige, also geben sich viele mit einem mittelmäßigen Dasein zufrieden, indem wir eben nicht mehr mit Gottes Eingreifen rechnen. Vielleicht denkt jemand von euch, okay, warum soll ich denn irgendwie warten bis zur Ehe, auch mit dem ganzen Sexualitätsthema, wenn ich doch überhaupt nicht weiß, ob ich denn je so diese eine Frau finden werde? Oder was macht es denn schon, wenn ich im Job ein bisschen schummle, wenn niemand hinschaut? Und was ändert sich daran, wenn ich heute wieder mit meinem Mann und mit meinen Kindern irgendwie mies umgehe? Es ändert doch sowieso nichts an meinem Schicksal. Und ich möchte euch heute sagen, geht dem Feind nicht in die Falle, indem ihr eure momentane Lebensphase vielleicht gering schätzt und ihr euch im Moment nicht an dem heute freuen könnt. Gott möchte jeden Tag gebrauchen, um uns auf eine ganz spannende Zukunft vorzubereiten. Und für mich ist es so ein Bereich, meine Studiumszeit in Stendal, die ja für mich immer ein Riesenproblem war. Und im Nachhinein bin ich echt traurig über mich, wie ich damals auch war. Ich war permanent unzufrieden. Ich war weg von meinem Mann und von meinen Freunden, hatte eben nicht meine Traum-WG und überhaupt war alles ja ganz furchtbar, obwohl ich diese Zeit hätte wirklich genießen können. Und ich habe mich so gefragt, okay, was habe ich denn an Gelegenheiten verpasst, wo ich dieses Ende nur herbeigesehnt habe, was hätte Gott mit mir wirklich tun können? Wenn wir ständig den Dingen entgegenfiebern, die noch in der Zukunft liegen, oder uns ununterbrochen an das Vergangene erinnern, dann leben wir nie im Hier und Jetzt und können nie das tun, was Gott irgendwie tun möchte. Und ich habe jetzt nochmal so ein paar Ratschläge oder so ein paar Tipps, wie uns das gelingen kann, dass wir in dem Heute wirklich leben und das für uns annehmen können. Das erste ist, richte deinen Blick auf Jesus. Solange wir jeden Tag unseren Blick auf ihn, auf sein Wort und auf seinen Willen richten, werden sich ganz viele Antworten auf die Fragen, die wir im Moment haben, von selbst lösen. Man sagt ganz oft, ich weiß nicht, was Gott gerade will, aber ganz oft fragen wir ihn halt auch nicht. Und manchmal müssen wir einfach seine Gegenwart suchen und dann hat man so ein Gespür dafür, okay, was ist gerade dran? Unser Ziel sollte es in allem, was wir tun, egal ob als Ehemann, als Ehefrau, als Angestellter, als Freund oder Freundin, als Mutter oder Vater, als Schwester oder Bruder, unser Ziel sollte es immer sein, Jesus immer ähnlicher zu werden. Das ist total herausfordernd und ich bin auch jemand, die sich mehr als genügend, mehr auf die Herausforderungen, auf das Problem konzentriert als auf Jesus. Und die Schwierigkeit ist aber dann, dass wir uns halt rückwärts bewegen und nicht mehr nach vorne gehen, sondern man merkt einfach, okay, ich nehme eigentlich in dem ab, was Gott für mich hat oder was ich auch an Stärke habe. Es ist besser, den Blick auf Jesus gerichtet zu halten und zwar unabhängig von dem, was gerade um dich herum passiert. Der zweite Ratschlag ist, hüte dein Herz. In Sprüche 4, Vers 23 steht, mehr als alles, was man bewahrt, behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Es ist Jesus sein Herzensanliegen, dass wir genau das tun. Denn in unserem Herzen entspringen all unsere Träume, all unsere Ziele und unsere Wünsche. Und wenn wir innerlich intakt sind, also mit Gott im Reinen, dann fällt es uns auch nicht schwer, auf seinen Wegen zu bleiben. Wenn wir aber zulassen, dass in uns Gefühle wie Bitterkeit, wie Unversöhnlichkeit, Habgier, Angst oder viele Sorgen, wenn das in unserem Herzen Wurzeln schlagen kann, dann verzögert sich unsere Entwicklung oder kommt ganz zum Stillstand. Es ist immer mal wieder gut, sich zu fragen, hey, wie geht's eigentlich gerade meinem Herzen? Gibt es vielleicht in meinem Leben gerade Probleme, die ich verdränge und die ich nicht angehe? Lasse ich zu, dass sich in meinem Leben gerade eine Gleichgültigkeit breit macht, eine Trägheit oder eine Unsicherheit? Und wenn wir merken, die Antwort ist ja, dann können wir den Heiligen Geist bitten, diesen Bereich in unserem Herzen zu reinigen und uns wieder gesund zu machen. Der dritte Ratschlag ist, verankere deine Seele. Das klingt ein bisschen krass. Und zwar ist es mit dem Anker, ist halt wie mit einem Schiff. da kann halt ein großer Sturm aufziehen und man ist vielleicht irgendwo, liegt man mit diesem Schiff und dann hat man diesen Anker gesetzt und dann kann dieses Schiff auch hin und her schaukeln, aber man weiß, es wird nichts passieren, weil der Anker ist fest im Boden. Und in Hebräer 6, Vers 19 steht, diese Hoffnung ist für uns ein sicherer und fester Anker, der hineinreicht in den himmlischen Tempel bis ins Allerheiligste hinter dem Vorhang. In unserem Leben gibt es sicher hin und, ja genau, Vorhang, ja, Punkt. Das war der Bibelvers. In unserem Leben gibt es sicherlich hin und wieder Phasen oder Umstände, die sehr bedrohlich wirken. Und wenn wir unsere Hoffnung eben an materiellen Dingen festmachen oder an unserem beruflichen Erfolg, dann kann man, ja, dann ist einfach halt diese Gefahr da, dass man den Boden wirklich verliert. Genauso, wenn es mir irgendwie wichtig ist, was die Meinung der anderen Leute ist, wenn das halt das Fundament von meinem Leben ist, dann kann es halt leicht passieren, dass ich nicht mehr stehen kann. Wenn wir aber unsere Hoffnung auf Jesus setzen, dann kann uns wirklich nichts erschüttern. Und ich habe diese Woche mit meiner Schwester telefoniert und die hat nochmal so einen genialen Satz gesagt, den eine gute Freundin zu ihr gesagt hat. Wenn wir wirklich verstehen würden, wie krass groß und mächtig und allmächtig Gott ist, dann würde uns nie im Traum einfallen, jemals in unserem Leben Angst oder irgendwelche Sorgen zu haben, weil wir wüssten, bei Gott ist alles möglich. Da könnte sonst was um uns herum passieren und wir würden feststehen. Aber das Problem ist ganz oft, dass wir halt Gott nicht kennen, dass wir uns nicht damit beschäftigen oder auseinandersetzen, wie er wirklich ist. Aber wenn wir das begreifen würden, dann wären wir wirklich diese Ruhe im Sturm, wie Jesus das halt auch war, weil er wusste, wie sein Vater im Himmel ist. Der vierte Ratschlag, sucht Gottes Nähe. Als ich noch Single war und mein schönes, bequemes Schulleben hatte, was ich eigentlich auch ganz furchtbar fand, aber man hatte halt ein bisschen mehr Freizeit, da war es für mich manchmal kein Problem, 3 Stunden am Tag Bibel zu lesen und zu beten und so. Das hat mir total gefetzt. Und dann ist aber halt der Punkt, irgendwann lernt man dann halt jemanden, also habe ich dann Mitch kennengelernt und dann ist man dann schon sehr abgelenkt, dann heiratet man, hat noch so diese häuslichen Verpflichtungen, Ablenkungen in allen Ecken und dann kommt noch ein Kind hinzu und dann noch eins, und dann ist es irgendwie echt schwer, sich so Freiraum zu schaffen für Gott. Und jeder kann davon ein Lied singen, ich weiß, und auch jeder weiß, wie sinnlos wir auch Zeit verplempern können, aber manchmal ist es auch echt schwer, wirklich auch Zeit zu finden. Die Tatsache ist halt die, ich will euch nicht immer irgendwie da schlecht irgendwie, ich sag das mir ja auch immer selbst, dass wir eben aus dem Gleichgewicht geraten, wenn wir uns abhetzen und 1000 Dinge am Tag erledigen, aber keine Zeit für Gott finden. Wenn wir in unserem Leben alles verwirklichen wollen, was Gott für uns hat, dann dürfen wir uns nicht von ihm entfernen. Auf unserer vollen Liste muss trotzdem zuerst Gott stehen. Und bevor jetzt irgendwie Schuldgefühle entstehen, sollten wir mal unsere Gesetzlichkeit über Bord werfen und uns lieber fragen, okay, ich befinde mich jetzt gerade in der und der Lebensphase. Was ist mir denn im Moment möglich? Was kann ich denn? Wie kann ich denn Gott begegnen? Wie kann ich denn in seine Nähe eintreten? Ist es vielleicht die Autofahrt zu meiner Arbeit? Oder ist es, wenn ich mit meinem Kind spiele und dann irgendwie da nebenbei bete? Oder ja, welche Tageszeit gibt mir denn Raum, wo ich sagen kann, okay, ich gehe ins Gespräch mit Gott. Ich suche wirklich seine Nähe. In der Bibel, die Bibel verspricht uns, sucht die Nähe Gottes, dann wird er euch nahe sein. Und wenn wir uns regelmäßig zu Jesus flüchten, dann werden wir immer bei ihm genug Kraft, Weisheit und Gelassenheit finden, um eben gut durch jeden Sturm zu kommen. Der fünfte Punkt ist, gestalte dein Leben nach Gottes Plan und nicht nach menschlichen Vorgaben. Wir können uns die Frage stellen, sind wir davon getrieben, was Menschen von uns wollen oder wie Menschen über uns denken? Oder sind wir auch solche Menschen, die vieles übernehmen, was zum Beispiel die Eltern gemacht haben? Also meine Mutter hat es in ihrem Leben so und so irgendwie entschieden, dann mache ich das eben genauso. Oder meine Freundin macht es so und so, naja, dann mache ich das halt auch. Oder die und die, die es halt gut irgendwie mit Garten arbeiten, naja, dann muss ich das halt auch irgendwie machen. Oder stellen wir wirklich Gott die Frage, was hast du mit mir vor? Denn die Sache ist die, dass Gott genau dich braucht. Der braucht keine Kopie von irgendjemanden, weil das hat er ja schon. Und das ist zum Beispiel auch, was die Frau in dem Buch immer und immer wieder betont, was mich echt so auch angesprochen hat, wo sie gesagt hat, wenn ich die ganze Zeit mich damit beschäftige, was jemand anderes besonders gut kann, dann bin ich doch nie ich selbst und dann bin ich nie irgendwie in dem drin, was Gott mit mir tun möchte. Und jeder Einzelne ist wertvoll und wir müssen halt für uns alleine entdecken, was Gott mit uns tun möchte. Und wir sollten uns auch Menschen in unserem Leben aussuchen, die uns dabei unterstützen und tragen und uns dabei helfen und uns auch darin unterstützen, unsere Berufung wirklich zu finden, die uns nicht lähmen oder zurückziehen, sondern die uns wirklich nach vorne bringen. Genau. Wir sollten nur das tun, was Jesus von uns will, weil alles andere wird auf jeden Fall zur Frustration führen. Ich habe noch 2 Punkte. Der 6. Punkt ist Ruhe. Wenn wir allem so gerecht werden wollen, dann kommen wir ohne Ruhe, also da kommen wir nicht drum rum, uns in unserem Leben Ruhe zu suchen. Manchmal ist ein Lebensabschnitt auch so wahnsinnig anstrengend, weil wir so müde sind. Und wir müssen hin und wieder herausfinden, was tut uns gut. Es ist manchmal einfach mal nur zu schlafen oder es sich irgendwie mit einem Menschen zu treffen, der einem gut tut oder irgendwo hinzufahren. Das ist wirklich, wir müssen auf unsere Gesundheit und auf unsere Bedürfnisse Acht geben. Es bringt nichts, wenn wir uns die ganze Zeit aufopfern für jeden und uns selbst dabei vergessen. Und der 7. Punkt ist, sich von Neuem anzupassen. Und zwar sollten wir regelmäßig wirklich eine Bestandsaufnahme machen, was gerade dran ist. Denn das, was gestern gut war, muss heute nicht gut sein. Menschen und Umstände verändern sich. Und ich finde, das merkt man in unserer Gemeinde wirklich sehr gut. Also wenn man da mal so einen geschichtlichen Abriss irgendwie sich anschaut, wie sich die Gemeinde immer und immer wieder verändert hat, dann ist das einfach Leben mit Gott. Wenn wir alles bewältigen wollen, dann müssen wir auf diese Veränderung reagieren. Es ist anders, irgendwie Familie zu haben, wie Single zu sein. Da hat man im Leben andere Möglichkeiten. Und man muss irgendwie abwägen, was ist gerade wichtig und was muss ich hinten anstellen. Manchmal muss man einen Bereich, den man total gerne gemacht hat, abgeben und was anderes kommt hinzu. Jeder von uns wird sich immer wieder neu umstellen müssen. Das ist ganz einfach das Leben. Und die Entscheidung, Gott zu folgen, bedeutet eben, dass wir uns ständig in einem Veränderungsprozess befinden und jederzeit damit rechnen müssen, dass wir zur nächsten Lebensphase wechseln müssen. Das Wichtige ist, dass wir formbar und offen bleiben für das, was Gott in jeder Phase durch dich wirklich tun möchte. Ich möchte euch heute wirklich herausfordern und ermutigen, dein Heute wirklich anzunehmen, deine momentane Lebenssituation anzunehmen und wirklich Gott zu fragen, okay, ich möchte das nehmen und ich möchte dafür dankbar sein und damit leben, was kann ich wirklich jetzt in dem Moment tun? Und wir werden ein viel erfüllteres Leben haben, wie wenn wir die ganze Zeit nach rechts und links gucken oder in die Zukunft oder in die Vergangenheit, weil das ist nichts irgendwie, was wir gerade in unseren Händen haben. Das Wichtige ist die Gegenwart Gottes in unserem Leben. Und das ist das, was uns alles geben kann, was wir wirklich brauchen. Okay, ich bete nochmal. Jesus, ich danke dir, dass du uns durch jede Phase in unserem Leben führst und ich danke dir, dass du vorne dran stehst und dass du uns da hindurch trägst. Und egal, ob wir vielleicht gerade in so einer Hochphase sind oder in so einer Wüstenphase, Herr, das soll uns wirklich egal sein, weil wir dran glauben wollen, dass du jede Phase dazu benutzt und gebrauchst, um uns an den Punkt zu bringen, wo du uns haben willst. Mach uns wirklich hörend für dich, dass wir wirklich erkennen können, was du tun möchtest. Jesus, ich bitte dich, dass wir nicht in Unzufriedenheit verfallen. Ich bitte dich, dass wir nicht müde werden und aufgeben, sondern ich wünsche mir, dass wir nah an deinem Herzen dranbleiben und wirklich das empfangen, was du für uns hast. Jesus, ich danke dir, dass du es gut mit uns meinst und dass wir keine Angst und keine Sorgen haben müssen, wenn wir einfach mal begreifen würden, wie groß du bist. Und ich bitte dich, dass du dich in unserem Leben mit deiner Größe wirklich erweist. Amen.